ARD.
Hallo Michael, heute wollen wir über die ARD reden. Das ist die Arbeitsgemeinschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine schöne Abkürzung im Übrigen auch. Anlass ist ein rundes Jubiläum in diesem Jahr. Die ARD feiert nämlich ihren 75. Geburtstag.
Genau, der Senderverbund wurde im Juni 1950, also 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gegründet. Und damals haben sich verschiedene Radiosender in Westdeutschland und Westberlin zusammengetan. Fernsehen gab es damals als regelmäßiges Angebot ja noch nicht.
Und nicht alle Gründungsmitglieder von damals gibt es heute noch als unabhängige Landesrundfunkanstalten, zum Beispiel der Nordwestdeutsche Rundfunk und der Süddeutsche Rundfunk, die gibt es nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen hat sich ziemlich zielsicher aus diesem damals losen Zusammenschluss das entwickelt, was heute als ARD zu den immerhin 30 größten Medienhäusern der Welt zählt.
Also eine ziemliche Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Aber wenn Menschen ein derart schönes, rundes Alter erreicht haben, fragen sich ja manche Geburtstagsgäste heimlich und bange, ob man wohl auch den 80. auch noch in gleicher Runde und mit gleicher Gesundheit feiern kann. Und genau das wollen wir uns heute auch fragen.
Ja, denn wir fragen 75 Jahre ARD und in Zukunft. Mein Name ist Thomas Biemesdörfer.
Und ich bin Michael Mayer.
Vorneweg möchte ich aber noch sagen, dass ich fast mein ganzes Berufsleben in dieser ARD verbracht habe. Auch jetzt gerade für sie arbeite und damit natürlich nicht unbefangen sein kann. Aber ich kann meine journalistische Arbeit so gut machen wie immer möglich. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil der ARD, unsere redaktionelle Freiheit. Michael, musst du auch etwas beichten?
Naja, beichten nicht in dem Sinne, also wobei ich jetzt sagen muss, dass ich schon einen Teil meines Einkommens dann auch zum Beispiel auch bei Zeitungen jetzt erziele, so, also für den privaten Rundfunk jetzt nicht, aber ich bin jetzt quasi nicht nur in der ARD beschäftigt, aber trotzdem der ARD natürlich sehr stark verbunden. Also insofern bin ich da jetzt auch schon lange und ja, auch sehr gerne unterwegs.
Gut, wir wollen ein paar Fragen stellen in Sachen Zukunft. Und zwar haben wir uns eingeladen, einen Gast, der mit so allen Medienwassern eigentlich gewaschen ist, an die ich gerade so denken kann. Das ist Steffen Grimberg. Er war bei der TAZ, ist jetzt bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA und leitet dort das Medienressort. Und er war beim Grimme-Institut beschäftigt, beim NDR-Medienmagazin ZAP. Und nicht zuletzt war er sogar einmal Sprecher der ARD, nämlich ab 2016 im Rahmen des Vorsitzes der ARD des Mitteldeutschen Rundfunks. Also ziemlich nah dran, aber auch mit einer gewissen Distanz. Hallo Steffen, wir kennen uns lange und duzen uns.
Hallo Thomas, hallo Michael.
Erste Frage. Ich habe eben meine Befangenheit beim Thema ARD angesprochen. Wie ist denn so dein Verhältnis zur Arbeitsgemeinschaft?
Na, ich würde sagen, das ist bei mir ja immer so ein Rinn in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Ich habe mal für die ARD gearbeitet, allerdings immer nur befristet und bin dann auch immer wieder nach draußen gegangen. Das heißt, wenn wir es mal positiv formulieren, habe ich die perfekte Innen- und Außensicht.
Wenn man, weil Thomas hat ja am Anfang auch den Geburtstag erwähnt von Menschen, also wenn man sich da mal so zurückerinnert, was würdest du denn sagen, ist denn so die entscheidende Leistung der ARD in diesen 75 Jahren gewesen oder beziehungsweise ist es immer noch?
Na, ich glaube, das sind zwei Sachen. Das ist einmal wirklich dieses mit Nachrichten versorgen. Die Tagesschau ist ja eine Marke, die fast so alt ist wie die ARD oder noch älter. Das müsst ihr besser wissen als ich. Und das ist ja bis heute wirklich das Flaggschiff unter den Nachrichtensendungen und steht letztlich aber ja für einen ganzen wahnsinnigen Nachrichtenapparat, der wirklich für unabhängige Informationen sorgt. Und ich glaube, die zweite große Leistung war dann sozusagen eine Art emanzipatorischer Akt durch Magazine wie Panorama, was ja heute auch immer noch beim NDR produziert wird für die gesamte ARD und die anderen investigativen Magazine, sich auch in der Bundesrepublik West, müssen wir damals ja noch sagen, wir sind ja lange vor der Vereinigung 1990, sich freigeschwommen haben, also auch sehr regierungskritisch wurden. Es war ja zeitweilig von Seiten der Adenauer-Regierung und anschließender CDU-geführter Bundesregierung gerne vom Rotfunk die Rede, womit dann meistens der Westdeutsche Rundfunk in Köln und der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg gemeint waren. Und ich glaube, das hat eben dieser jungen Republik, die ihre Demokratie ja geschenkt bekommen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr, sehr gut getan, um diese Demokratie dann auch wirklich zu begreifen und einzuüben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ohne den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so funktioniert hätte. Da war da wirklich so eine Art Kitt und gleichzeitig auch so eine Art Schrittmacher.
Ich bin ja verschrien als notorischer Besserwisser. So sehr wir der Tagesschau noch ein größeres und längeres und erfolgversprechenderes Alter gönnen würden wie der ARD, das geht nicht, weil als die ARD gegründet wurde, gab es so gar kein Fernsehen. So gesehen muss die Tagesschau ein bisschen jünger sein als die ARD, aber egal. Du hast eben angesprochen, dass es so, ja, auch schon unterschiedliche Auffassungen darüber gab, wie politisch eigentlich diese ARD war. Im Auftrag steht ja eigentlich, sie soll überparteilich sein und sie soll ja unabhängig sein und sie soll möglichst der gesamten Gesellschaft dienen.
Na, das tut sie ja auch, finde ich. Denn diese Überparteilichkeit ergibt sich ja nicht dadurch, dass jedes einzelne Programm, jede einzelne Sendung komplett ausgewogen neutral sein muss. Das wäre, glaube ich, dann auch ein sehr fröhliches Beige, mit dem man garantiert nicht erfolgreich auf Sendung gehen sollte, sondern dass eben das Gesamtangebot erstens für jeden etwas bietet, also eben auch zum Beispiel für kleinere Gruppen, Minderheiten etc. pp. Da gibt's bis heute jede Menge Luft nach oben. Also wir wollen natürlich jetzt hier auch nicht nur die Schokoladenseite beweihräuchern. Und gleichzeitig muss man auch sagen, klar, es gibt auch die neutrale Nachrichteninstanz. Die Tagesschau haben wir ja jetzt länglich erwähnt. Und dann gibt es aber eben auch eben klare Magazine mit Haltung bis heute. Monitor vom WDR ist ja genauso ein Longseller. Und das finde ich aber auch völlig vernünftig und ich sehe da auch keine Gefahr drin.
Aber interessant ist ja so, ich weiß nicht, wie es in deiner Freundschafts- und Kollegenblase ist, dass es so eine Kritik gibt an der ARD, dass sich Leute, ich sag jetzt mal so, nicht mehr so wiederfinden im Programm. Also sagen wir mal so, ich würde das ja so beschreiben, so Leute so in der mittleren Lebensphase, also sagen wir mal so 35 bis 55 oder so, da kommt ja zum Beispiel oft auch die Kritik, also ich finde da jetzt keine spannenden Serien oder ich finde da jetzt keine Filme, die mir gefallen oder so. Also es gibt ja offenbar, also bei den Älteren würde ich ja behaupten weniger, aber bei den Mittelalten oder so, da gibt's ja so eine Kritik, dass die sagen, ja, nee, also ich kann da jetzt nicht mehr so viel mit anfangen. Also gut, Tatort hat ja immer noch super gute Einschaltquoten, aber wie siehst du dieses Problem? Also müsste da die ARD mehr tun?
Na klar, ich meine, die ARD hat für jüngere Menschen eine ganze Zeit lang so gut wie gar nichts gemacht. Funk, das junge Angebot, was ja auch gemeinsam mit dem ZDF bestritten wird, ist ja noch gar nicht so alt. Du hast den ARD-Vorsitz, wo ich Sprecher war, Thomas, vorhin erwähnt. Das ist damals auf den Weg gebracht worden und war für die damalige Intendantinnenschar, sagen wir mal, nicht unbedingt was Selbstverständliches und zum Teil auch ein klassischer Systembruch. Also nur online, extrem jung und die ARD ist halt mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern, mit ihren Hörerinnen und Hörern sozusagen gemeinsam älter geworden und hat sich sicherlich ein bisschen zu spät drauf besonnen, dass da nachwachsende Generationen vermutlich ganz andere Ansprüche haben. Ich muss aber auch da sagen, wenn man sich mal das große Angebot in der Mediathek anguckt und so weiter, dieses berühmte Gedicht von Hax, er sah noch eine Weile fern alle Sender, dann starb er furchtbar gern, das kann ich für das deutsche Fernsehen auch in Toto eigentlich nicht ganz so nachvollziehen. Also wer sucht, der findet.
Ja, wir reden jetzt von einer Institution, die 75 Jahre alt ist und kaum etwas hat sich so sehr geändert in den letzten 75 Jahren wie die Medienlandschaft. Wie gesagt, als sich die ARD gegründet hat, waren das Radiosender. Die waren froh, dass sie halbwegs funktionierende Mittelwellensender hatten und fingen an, mit UKW zu experimentieren. Und heute ist die Medienlandschaft und auch die Ausspielwege so ausdifferenziert, dass man von der ARD ja gar nicht so als Monolith überhaupt reden kann. Es gibt viele ARDs eigentlich, oder sehe ich das jetzt zu optimistisch?
Nee, ich glaube, da liegst du völlig richtig. Vor allen Dingen, wenn wir von der ARD reden, also ich glaube jedenfalls für die meisten Hörerinnen und Hörer, dann ist damit ja das Erste gemeint, also das Gemeinschaftsprogramm der ARD, wo der gerade von Michael erwähnte Tatort läuft und die ganzen Sendungen, die ich erwähnt habe im Nachrichtenbereich. Die ARD, das sind aber eben ja auch die neuen Landesrundfunkanstalten. Und da haben wir ja eine ganz lustige Schizophrenie. Wenn man Umfragen glaubt, dann sind die meisten Menschen mit ihrer Landesrundfunkanstalt, also mit dem NDR, mit dem Saarländischen Rundfunk in Berlin, mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, supidapper zufrieden oder zumindest ganz einverstanden. Und wenn man dann aber über die ARD oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Ganzes fragt, sieht das schon anders aus. Und ich erlebe dann immer so einen kleinen Aha-Effekt, wenn ich Leuten beispielsweise auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, die mit dem MDR super zufrieden sind, dann sage, bei ihrer Kritik zur ARD. Ja, Moment mal, aber der Mitteldeutsche Rundfunk, das ist doch auch die ARD. Das heißt also, vielleicht können wir das auch nochmal klarstellen. Also ARD ist eine Arbeitsgemeinschaft mit allen Krächen und Brüchen, die das so schön mit sich bringt, woraus sich dann viele auch dieser ganzen Ungereimtheiten und lustigen Geschichten, die aus dem großen ARD-Rund dann auch gerne zum Beispiel von den Zeitungen und ihren Medienseiten genüsslich ausgebreitet werden, erklären lassen. Es ist also ein kleines Gesamtkunstwerk und na klar, das quietscht und eiert jetzt nach 75 Jahren an ein paar Ecken und Stellen auch schon.
Weil wir jetzt gerade bei der Familie sind, also die Familienmitglieder der ARD, die sollen ja jetzt sozusagen enger an einem Tisch wieder sitzen. Also es werden zunehmend zentrale Funktionen geschaffen, also zum Beispiel in der Technik, in der Verwaltung und in gewisser Weise auch im Programm. Da gab es ja auch Debatten zum Beispiel über die Kürzungen in der Kultur. Mal allgemein gefragt, wie siehst denn du diese Vorgehensweise? Also ist das jetzt ein Weg in die sichere Zukunft?
Na, mit Blick auf die momentanen Weltläufe ist es ein bisschen schwierig, von sicherer Zukunft zu sprechen. Ich glaube aber schon, dass das der richtige Weg ist. Also diese ganzen Doppelstrukturen, müssen wir ja nicht drum rumreden, die es gibt, früher sogar noch stärker gab, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel, dafür ist dann auch nicht so viel Geld da. Ich glaube, es kommt jetzt eben drauf an, einen klugen Weg zu finden, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, will sagen, ja, da zusammenzugehen, wo es Sinn macht, wo man dadurch vielleicht sogar noch ein bisschen stärker wird. Ich sag mal Auslandsberichterstattung, da könnte ich mir sogar vorstellen, ARD und ZDF noch enger zusammenarbeiten. Dann macht meinetwegen nur noch die ARD ein Studio dort und die ZDF-Kapazitäten könnten dann für ein ganz neues Studio anderweitig noch eingesetzt werden. Da hätten dann, glaube ich, beide Systeme mehr von. Und auf der anderen Seite sollte man aber schon aufpassen, dass man also jetzt nicht zu zentral wird. Die ARD ist ja vor 75 Jahren auch in dieser föderalen Vielfalt gegründet worden, auch ein bisschen aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus und der zentralen gleichgeschalteten Medien, damit sowas eben nicht wieder passiert oder eben nicht so einfach ist. Denn ein zentralistisches System ist natürlich sehr viel schneller unter einen Hut zu bringen als 9 selbstbewusste und manchmal auch ein bisschen spinnert gegeneinander kämpfende Einzelanstalten.
ARD sagt man ja, und das kann man, glaube ich, hier auch offen verraten, heißt eigentlich in Wirklichkeit nicht Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, sondern alle reden durcheinander. Aber im Prinzip, und ich komme nochmal auf das zurück, was du gerade eben gesagt hast, kann man ja diese ganze Struktur, diesen ganzen Aufbau der ARD nur verstehen, wenn man guckt, wann die gegründet wurde. 5 Jahre nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, 5 Jahre nach der verheerenden NS-Diktatur, die ja alle Medien gleichgeschaltet hatte. Und das war wirklich so eine Art Versuch, so eine Gleichschaltung für immer unmöglich zu machen. Und das, finde ich, ist sehr gut gelungen.
Absolut. Und ich finde ja auch, wir sind ja in einer Jubiläumssendung, da darf man auch mal die positiven Seiten betonen. Alle reden durcheinander, ist ja auch ein ganz tolles Zeichen für Vielfalt.
Aber lass uns doch mal so ein bisschen über den Tag hinausschauen. Und zwar, wenn man jetzt mal so daran denkt, also was ja zu beobachten ist, dass die Leute ja zum Beispiel zunehmend zeitunabhängig schauen und auch zeitunabhängig hören. Also diese Sendung, die wir gerade machen, ist ja auch ein Podcast, ist ja auch ein schönes Beispiel dafür. Da frage ich mich dann immer so ein bisschen, aber das gilt jetzt nicht nur für die ARD, auch für andere Sender, ob dieses zeitunabhängige Hören und Sehen nicht dann doch irgendwann mal dazu führt, dass quasi der Sender, also die Quelle sozusagen, völlig dahinter verschwindet. Ich finde, man merkt das manchmal auch, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, die sagen dann, ja, ich habe das gesehen und jenes gehört und so, und die wissen dann aber gar nicht, woher es kommt. Ist das eigentlich für die ARD oder vielleicht auch für andere Sender auch langfristig eine Gefahr?
Ach, eine Gefahr würde ich nicht sagen. Es ist einfach eine neue Realität. Wir hatten das ja, als Funk eingeführt wurde, gleich von Anfang an, weil Funk eben auch klugerweise gesagt hat, um die jungen Menschen zu erreichen, die wir erreichen wollen, bappen wir da vielleicht auch gar nicht so groß ARD und ZDF drauf, weil das vielleicht für die doch eher abschreckend ist, weil sie unter ARD und ZDF eben dann doch das verstehen, was ihre Eltern oder Großeltern gerne schauen oder hören. Ich glaube, wichtig ist, dass eben die Qualität, die da drin steckt, von ARD und ZDF Qualitätsmaßstäben getragen ist. Und das wird sich dann auch irgendwann rumsprechen. Ich denke, da ist eben auch, wir reden ja immer gerne von Medienkompetenz, noch viel zu tun, dass eben Menschen sozusagen aus dem Stand sehen können, okay, hier ist ein Angebot, ganz egal, wie es jetzt zu mir kommt, dass ich meinetwegen im Netz in meine Timeline in irgendeinem Dienst, den ich habe, reingespült kriege. Und ich kann aber relativ guten Gewissens von meinem Kenntnisstand aus sagen, okay, das hier ist ein seriöses Medium, das kann ich ernst nehmen, das ist vielleicht das, was heute noch öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt. Und das hier, das ist ziemlicher Quatsch und da lasse ich die Finger von.
Ja, wenn man sich so Umfragen anschaut, dann stimmt das schon, was du ja auch schon angesprochen hast, dass ja eigentlich der Ruf jetzt der einzelnen Landesrundfunkanstalten, aber auch bestimmter Programmangebote da, die namentlich im Nachrichtensektor ja eigentlich noch ziemlich robust gut ist. Die Programme gelten als seriös, die Programme gelten als ausgewogen, die Programme gelten vor allen Dingen auch als glaubwürdig. Also letzten Endes keine Probleme in der ARD?
Nein, massive Probleme in der ARD, wollen wir gar nicht drum rumreden. Nur ich würde sagen, das Grundfundament, die Grundidee, die ist nach 75 Jahren immer noch völlig funktionstüchtig und auch durchaus belastbar. Jetzt kommt es eben nur darauf an, vergleichen wir es mal mit dem Straßennetz in Deutschland und seinen berühmten Brücken, die auch alle vor sich hin krümeln. Jetzt kommt es eben darauf an, sozusagen da zu sanieren, wo saniert werden muss, dort abzureißen, wo es gar keinen Sinn mehr macht und dort vor allen Dingen neu zu bauen, wo man bislang eben vor allen Dingen für jüngere Zielgruppen viel zu wenig unterwegs ist.
Aber du deutest das jetzt so an. Also jetzt nehmen wir mal an, also du wärst jetzt, ich wollte schon sagen König von Deutschland, aber du wärst jetzt quasi der Chef, der große Chef der ARD. Wo würdest du denn also was verändern oder auch, du hast ja gesagt, abreißen. Also was ist sozusagen ein dringendes Problem der ARD?
Ich glaube, ein dringendes Problem der ARD ist, dass sie ihre ganzen Zusammenarbeitskleinen Gießener Ehrenwörter, die sie sich da jetzt immer gegeben hat, und das mal mit Tucholsky zu sagen, wirklich unterfüttert und wirklich auch umsetzt. Wir haben ja beispielsweise den Auftrag der Politik, die gesagt hat, Leute, ihr habt da Digitalkanäle, mit denen wisst ihr selber nicht so richtig was anzufangen. Damit ist auf ARD-Seite vor allen Dingen One gemeint. Ich weiß, jetzt gehen in Köln wieder ein paar Lampen an, weil der WDR dafür verantwortlich ist. Da hätte man längst schon vollendete Tatsachen schaffen können. Das heißt, da tut sich dieser Laden natürlich auch schwer, weil Einstimmigkeitsprinzip gilt meistens. Das heißt, da müssen 9 zum Teil sehr selbstbewusste Menschen unter einen Hut gebracht werden. Das ist nicht immer leicht. Also da gibt es schon jede Menge Geschichten. Und dann der Rundfunkbeitrag, ein Reizthema, was ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so verstehe. Denn wenn ich mir angucke, was ich mittlerweile für Netflix und Co. bezahle und was ich für meinen Rundfunkbeitrag kriege, dann ist das jetzt hier nicht als schamloser Werbeblock gemeint, sondern dann ist das schon, wie das so auf Neudeutsch heißt, echt Value for Money. Und trotzdem, ja, dieses Geld ließe sich noch viel, viel zielgerichteter einsetzen, also dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein viel zu durchbürokratisierter Laden ist, das stimmt leider auch. Und wie jede gewachsene Bürokratie ist das, glaube ich, das dickste Brett, was da zu bohren ist, um da wieder ein bisschen von runterzukommen. Und da müsste man tatsächlich überlegen, wir hatten ja mal zur Reform diesen Zukunftsrat, die Länder einberufen haben. Die Länder sind ja in Deutschland für Rundfunk und Medien zuständig im Rahmen der föderalen Gesetzgebung. Er hatte zum Beispiel zentralere Einheiten für die ARD vorgeschlagen, eben für das Erste vor allen Dingen. Und das war zum Beispiel ein Punkt, den fand ich sehr sympathisch. Also da hätte ich mir gewünscht, wenn davon mehr jetzt in den Reformvorhaben übrig geblieben wäre. Da hat sich dann allerdings der deutsche Föderalismus durchgesetzt und gesagt, wir kooperieren gerne, aber so richtig zusammen, da sind wir dann doch vorsichtig.
Auf Partys, auf Geburtstagspartys redet man ja auch immer wieder gerne übers Wetter. Machen wir es auch mal ganz kurz. Die Großwetterlage, das Klima für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich will jetzt nicht sagen weltweit, aber in Europa können wir es ja ganz gut beobachten, ist rauer geworden.
Absolut. Das liegt, glaube ich, aber eben auch an dieser Gesamtverschiebung, wo wir uns sehr, sehr stark fragen sollten, was für Werte wollen wir denn hier vertreten haben und was für eine Aufgabe haben denn die Medien ganz allgemein und der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Besonderen. In Deutschland hat er ja sogar Verfassungsrang, also er ist hier eine ganze Ecke sicherer aufgestellt als in anderen Ländern, wo beispielsweise das Parlament, nehmen wir England, die BBC oder Großbritannien, die BBC, da kann das britische Parlament mal eben entscheiden, wir lassen die dortige Rundfunkgebühr, den dortigen Rundfunkbeitrag steigen oder eben auch nach unten krachen. Da kann theoretisch sogar alle 10 Jahre die BBC abgeschafft werden, wenn ihre sogenannte Royal Charter ausläuft. Das haben wir hier bei uns zum Glück nicht. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt mal die Ereignisse in den USA betrachten, wo die Trump-Administration ja massiv gegen Medien vorgeht, auch gegen das kleine bisschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den es in den USA gibt, dann sehen wir ja ganz klar, also Autokratien, die mögen das nicht, wenn unabhängige Medien ihnen auf die Finger schauen und das dann auch noch veröffentlichen. Also ich glaube, so blöd das klingt jetzt zum 75. Geburtstag, ist die Arbeitsgrundlage und warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk da ist, eigentlich gerade wieder an jeder Wand zu lesen.
Also mit anderen Worten, wir werden uns zum 80. Geburtstag auf jeden Fall nochmal sprechen. sprechen.
Davon gehe ich schwer aus und gerne auch noch zum 85. und zum 90.
Dann allerdings vielleicht in anderer Zusammensetzung, aber das werden wir dann sehen. Steffen Grimberg, Medienjournalist mit vielfältigen Erfahrungen. Vielen Dank für deine Einschätzung zum 75. Geburtstag der ARD. In unserer nächsten Ausgabe, da können wir jetzt noch ein bisschen teasern drauf, gucken wir das Ganze nochmal aus einer etwas anderen, vielleicht auch ein bisschen historischeren Perspektive. Da haben wir nämlich Hans Sarkovic zu Gast. Der ist momentan der Vorsitzende, und das gibt es tatsächlich, der historischen Kommission der ARD. Michael, da sind auch wir beide wieder verabredet.
Genau, und dann gucken wir ein bisschen auf die Historie der ARD. Danke.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.